Predigtext steht im Johannesevangelium, das Ende des sogenannten hohen priesterlichen Gebetes Jesu, Johannes 17, Vers 22 bis 26. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien, auf dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Liebe Gemeinde, Sie hören und lesen viel in unserer Zeit über die Würde des Menschen. Ob es um das menschliche Leben vor der Geburt geht oder um die Würde des Sterbens, um ein würdiges Sterben. Auch für die uns zugemessene Lebensspanne fordern die Menschen in dieser Welt Würde, Menschenwürde. So sagen wir beispielsweise, jene Menschen leben in menschenunwürdigen Verhältnissen. Und wir meinen damit in der Regel Wohnverhältnisse, Armut, Hunger und Not. Darüber hinaus aber haben wir kaum eine klare Vorstellung von der Würde des Menschen. In unserer Welt, in unserem Teil der Welt, in recht komfortablen Lebens- und Wohnverhältnissen, ohne Hunger und Not, haben wir Mühe mit dem Begriff Würde des Menschen. Wenn bei uns einer würdig einherschreitet, dann belustigt uns das eher und wir finden das komisch. Ein Mensch mit einer Würde, die uns beeindruckt, ist selten. Was bedeutet diese Würde des Menschen? Und was hat sie mit dem Glauben zu tun? Mit der Bibel? Zum Ersten, was diese Würde bedeutet. Würde ist in unserem menschlichen Zusammenleben so wichtig und notwendig wie das Brot. Würde ist Ansehen, das wir genießen. Würde hängt damit zusammen, wie man uns ansieht, sieht, wie angesehen wir sind. Dieses Ansehen hängt nicht nur von dem Bild ab, das wir erwecken, beispielsweise durch unser Äußeres. Erwecken wir ein Bild und genießen Ansehen. Das bestimmt unsere Kleidung und unsere Mode im Wesentlichen mit. Unser Beruf, unsere berufliche Stellung. Die Art, wie wir uns einander gegenüber verhalten, das alles hat mit Würde und Ansehen zu tun. Und wir wissen zweifellos, dass wir uns solche Würde verschaffen können. Würde hängt aber nicht nur mit diesen Äußerlichkeiten zusammen, sondern auch mit der Beschaffenheit des Herzens jener Menschen, die uns betrachten. Nicht nur, was sie betrachten da, sondern wie das Herz des Betrachters, des Sehenden beschaffen ist. Je nachdem, worauf ein Mensch in seinem Leben hohen Wert legt, das sieht er an und gibt damit Ansehen. Das wird er an seinem Mitmenschen suchen, betrachten, ansehen und vielleicht anerkennen und ihm darum Ansehen schenken, Würde schenken. Den Rest übersieht man. Oder man sieht weg. Oder man verachtet es. Diese Art, wie wir einander Ansehen schenken, ist von grundlegender Bedeutung für unser Leben. Es ist darum eine ganz große Kraft, eine treibende Kraft in unserem Leben von Jugend an, weil man sich dieses Ansehen in irgendeiner Form eben erwerben kann. Je nach dem Maßstab, der einem beeindruckt. Aber zwei Dinge sind offensichtlich. Die Würde des Menschen wird also dadurch bestimmt, was die Menschen heute, unsere Gesellschaft, als hohen Wert und Maßstab darstellt. Bewusst oder unbewusst, ob durchsichtig oder letzten Endes undurchsichtig. Unsere Lebenskraft und Richtung wird bestimmt durch das, was in der Welt heute gilt, als Wert gilt. Das ist das Erste, das offensichtlich ist. Und ich bin geneigt, jeden Widerspruch, den Sie mir im Blick auf Ihr persönlich Nein, darin bin ich anders, rundweg abzulehnen. Ich glaube das keinem. Jeder von uns ist irgendwo tief innen, in der Motivation seines Handelns, beruflichen Tuns, worin auch immer, mitbestimmt durch das, was heute in dieser Welt als Wert gilt, geprüft oder ungeprüft. Das ist das Erste. Und das Zweite, diese Art von erwerbbaren und erworbenen Ansehen reicht im Grunde nicht aus. Er reicht den Grund unserer Persönlichkeit nicht. Anders ausgedrückt, befriedigt uns letztlich nicht. Das kann man an den Leuten sehen, die das meiste Ansehen erworben haben. Sei es durch Geld, sei es durch berufliche Stellung, sei es durch äußere Schönheit oder was auch immer. Bis hin zu denen, die ihr Leben dafür opfern. Das erwerbbare Ansehen, Würde durch andere Menschen, macht uns nicht satt. Und der Rest, der da offen bleibt, ist so groß, dass viele verhungern. Ist so groß, dass viele Menschen an dem Rest an Würde, den sie nicht bekommen, zugrunde gehen, ihr Leben verlieren, verschenken, verscherzen, vertun, verschlafen, in Bitterkeit oder in Resignation. Der Kampf um das Ansehen bei unseren Mitmenschen trägt noch dazu bei, das Loch zu vergrößern und das Ansehen vor sich selbst zu verlieren. So sind wir in der Gefahr, uns in einem Labyrinth von Kräften und Wegen zu verlieren. Und den Weg des Lebens nicht zu finden. Hinzu kommt, dass die ganze Angelegenheit nicht einfach logisch ist. Von der Vernunft her begreifbar und einsichtig zu machen, sondern dass die ganze Angelegenheit voller Empfindungen ist. und darum in uns tiefste Kräfte, abgründige Kräfte in uns weckt. Wenn die Würde eines Menschen verletzt wird, kämpft ein Mensch mit dem Rücken zur Wand. Wenn seine Würde tief verletzt wird, das Ansehen, das er sich noch hat beschaffen können, bedroht ist, kämpft er mit dem Rücken zur Wand. Und weil diese Würde so oft und so tief verletzt wird, gibt es gar nicht so viel Wände, die einem wenigstens noch Rückendeckung geben können. Das war das Erste. Und jetzt das Zweite, ich frage jetzt nach dem biblischen Zusammenhang. Es ist keine Erlösung denkbar in Jesus Christus, ohne dass die Würde des Menschen bis auf den Grund seiner Seele wiederhergestellt würde. Es ist keine Gotteskindschaft möglich, ohne Erfahrung der Würdigung bis in die Tiefe dieses Loches hinein, das uns bleibt, das das Leben uns lässt, offen lässt. Das heißt, es gibt keine Erlösung, keine glaubwürdige Erlösung, ohne dass der Mensch ein zuverlässiges Ansehen bekommt, bis in die Tiefe seiner selbst. Ansehen vor sich selbst, vor seinen Mitmenschen und vor Gott. Jede andere Form von Erlösung, wodurch auch immer, kann nur Gesetzlichkeit mit sich bringen, in dieser Welt das ohnehin schon problematische Bewusstsein der Menschen noch problematischer machen, also das Loch noch tiefer aufreißen, den Pharisäismus mit sich bringen, dass also ein Mensch durch die Glaubenswelt nur neu und tiefer gestört wird in seiner Würde, als er es ohnehin schon ist. Denn keine Frömmigkeit, kein sich Mühe geben, kein noch so intensives religiöses Leben vermag die Tiefe dieser verletzten, gestörten und zerstörten Würde des Menschen herzustellen. Es ist offensichtlich, dass der Mensch sich diese Würde durch nichts mehr genügend erwerben kann. Sie muss ihm von außen begegnen. Sie kann nur von dort herkommen, wo ihm sein Leben herkommt. Auf der psychologischen Ebene weiß das von uns, jeder von uns. Jedes Kind wird in der Grundstruktur seines Ansehens bestimmt durch die Art, wie seine Eltern es ansehen. Also da, woher das Kind kommt, daher kriegt es seine Würde, sein Ansehen. Jetzt können Sie sich leicht ausrechnen, was passiert, wenn die Eltern im Angesicht des heranwachsenden Kindes dauernd um ihr eigenes Ansehen besorgt sind. Sie können sich ausrechnen, was nur übrig bleibt für den kleinen Knirps. Und wenn Eltern im Ansehen der Nachbarschaft, der Gesellschaft, auf ihr Ansehen bedacht sind im Verhalten des Kindes, mehr als auf die Würde des Kindes. Oder wenn Vater und Mutter in ihren Konflikten miteinander, in ihrem Umgang miteinander, mehr auf ihre eigene Würde sehen, als auf die Würde des Kindes. Es kann gar keine Frage sein. Unser Mangel an Würde, unsere Würdelosigkeit produziert unendlich neue Würdelosigkeit. Also muss uns neue Würde begegnen, von außen begegnen. Und sie darf uns nicht nur von außen begegnen, so wie man jemandem ein Amulett umhängt oder ein Medaillon, eine Kette um den Hals, jetzt bist du würdig, so wie man im Militär ausgezeichnet wird für irgendeine Tapferkeit, sondern die neue Würde muss Eingang finden in die feinen persönlichen Lebenszusammenhänge und Empfindungen. Hinzu kommt, niemand kann einem anderen Menschen eine Würde geben, die er selbst nicht hat. Und bezogen auf Erlösung heißt das: ein neues, ein göttliches Ansehen können wir einem anderen Menschen nur so weit entgegenbringen, als es uns selbst entgegengebracht worden ist und wird und es Eingang gefunden hat in die feineren persönlichen Lebenszusammenhänge, in unsere Persönlichkeit. Als es Grund, tiefen Grund in uns erreicht hat, geschaffen hat, erneuert hat. Soweit können wir einander Würde geben. Hören wir nun auf diesem Hintergrund noch einmal die Worte Jesu. Ich habe die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, auf dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Es ist ergreifend zu hören, wie Jesus in diesem Gebet den Sinn seines Lebens ausdrückt. In diese getrennte, gespaltene und durch die Religion noch tiefer zerrissene menschliche Beziehungswelt legt er mit seinem Leben den Grund zu einer neuen Gemeinschaft. Der Grund dieser neuen Gemeinschaft ist eine neue Würde, ein neues Ansehen, ein neuer Glanz. Das nennt die Bibel Herrlichkeit Gottes. Die in ihm empfangene Herrlichkeit Gottes zu teilen, anzuvertrauen. Hören Sie gut hin, Jesus sagt nicht, Vater, ich habe weitergegeben, was du mir gegeben hast. So, weitergegeben. Anvertraut, um den Preis seines Lebens, ein paar Menschen ausgesucht, nicht die besten, und ihnen anvertraut, um den Preis seines Lebens, Herrlichkeit Gottes. Lesen Sie einmal die Evangelien und dann sagen Sie mir, was die Herrlichkeit Gottes war in seinem Leben. Wo war Gottes Herrlichkeit am Kreuz? Wo war Gottes Herrlichkeit in den spannungsvollen Gesprächen zwischen den Pharisäern und ihm? Wo war die Herrlichkeit Gottes? Im Umgang mit seinen Jüngern. Ja, es gab Augenblicke, in denen leuchtete etwas auf von dieser Herrlichkeit Gottes. Aber dann schien es so, als ob sich in der Welt nicht viel geändert hätte. Und doch, er sagte so, das ist seine Art zu beten, liebe Gemeinde. Vater, ich habe die Herrlichkeit, die ich empfangen habe, mit Ihnen geteilt. Mit einem Ziel, mit einer Absicht. Damit eine neue Gemeinschaft entstehe. Und die neue Gemeinschaft entsteht und besteht in der Art, wie sie jetzt einander anschauen. Nicht mehr nach den Maßstäben, die diese Welt als Würde setzt, reich oder, wenn Sie so wollen, bescheiden. Religiös oder, wenn Sie so wollen, ein faszinierender Weltmensch. nicht ein guter Mensch oder ein lieber Christ. Eine neue Gemeinschaft, da sie lernen, einander mit neuen Augen zu betrachten. Mit den Augen Gottes. Denn Jesus hat seine Herrlichkeit auch nicht gezaubert, sondern sie aus den Quellen seiner Herkunft genommen. Und die Herkunft seines Selbstbewusstseins war weder sein Vater noch seine Mutter mit ihrer Frömmigkeit. Obwohl die Umwelt ihn ständig darauf festlegen wollte. Josef, des Zimmermanns Sohn. Sondern er hat für sein Selbst weit über seine Familie hinaus und zeitweise gegen seine Familie einen neuen Grund beschrieben und ernannte es halt, wenn Sie so wollen, mein Vater im Himmel. Das war seine Ausdrucksweise. Ob es eine bessere gibt, weiß ich nicht. Aber dort hat er das herbekommen, was er teilte. Die Welt, das eigene Leben und das Leben der anderen Menschen mit Gottes Augen sehen lernen. Liebe Gemeinde, der Untergang der Welt ist beschlossene Sache, wenn wir Menschen nicht aufhören, uns selbst zu verachten. Wenn wir Menschen nicht ein neues Bewusstsein unserer Würde bekommen, ist der Untergang der Welt eine beschlossene Sache. Und das gilt nicht nur für die große Welt, sondern auch für unser einzelnes Schicksal. Auf den Untergang der Welt, Sie müssen im Blick auf den Untergang Ihres Schicksals nicht warten bis auf den Untergang der Welt. Ihre könnte vorher kommen. Da kann Ihnen der andere gestohlen bleiben. Und ich weiß nicht, ob die Dramatik größer ist, wenn ein paar Millionen mehr Menschen untergehen oder ein paar Tausend weniger. Wenn der Mensch eine Bedeutung hat, dann hat sie der Einzelne. Und dann ist das Drama des Untergangs Einzelner in ihrem Schicksal genauso groß, wie wenn die Welt untergeht. Wofür sonst sollen sie weiter bestehen? Wenn nur die Zahl es ausmacht. Ein neues Bewusstsein. Eine neue Gemeinschaft. In einem neuen Ansehen. Ich weiß, es ist nicht so einfach aufzuhören, sich selbst zu verachten. Das kann man leicht sagen. Wer von uns will schon sich selbst verachten? Es bedarf eines Erlösungsvorganges, eines Lösungsvorganges, der all die Schutzmechanismen angreift, die wir entwickelt haben, um zu überleben. Und das ist das Gefährliche an der Geschichte. Und darum ist der Glaube an Christus gefährlich. Sie können nicht erwarten, dass der Glaube an Jesus um den erworbenen Panzer ihrer Eigenwürde eine goldene Schale baut. Sie können nicht erwarten, dass Jesus um den Panzer, den sie sich gebaut haben, noch einen diamantenen, einen noch härteren dazu baut. Er würde nur ihr Grab vergolden. Aber ihnen kein Leben geben und keine Gemeinschaft und kein Einswerden miteinander. Also, wer sich der Erlösung aussetzt, bei dem wird die Würde angegriffen. Das geht gar nicht anders. Da werden die Schutzmechanismen der erworbenen Würde eben angegriffen. Und dann werden sie vielleicht erleben, dass sie überhaupt welche haben und dass es furchtbar weh tut, in ihr verletzt zu werden. Leider geht das Ablösen dieser Schutzmechanismen, dieser eigen erworbenen Würde, nicht so leicht, wie man eine Zwiebel schält. Leider, da weinen nur die anderen, leider geht es so tief in uns ein, dass man sich fragen kann, was noch übrig bleibt. Und sehen Sie, da taucht all das auf. Auf einmal wird deutlich und bewusst und bewusster, woher wir unsere Würde eigentlich haben. Natürlich von den anderen. Da haben wir sie uns geholt. Vielleicht dachten wir erst, sie würde uns geschenkt. So denkt ja ein Kind. Ein Kind ist so naiv, dass es glaubt, seine Eltern schenken ihm die Würde. Wer denkt schon als Kind daran, dass man die einmal bezahlen muss? Wenn man groß ist. Indem man dann auch noch immer so tut, was die Eltern wollen und sie auch noch immer sehr lieb hat, wie sie sich das dachten und ihnen ihr Loch stopft. Bis man selber an die Grenzen kommt und merkt, dass man es nicht kann. Wenn man entdeckt, dass die Umgebung, die einem die Würde gibt, ihren Preis dafür verlangt. In jedem Beruf, in jeder Familie, in jeder menschlichen Existenz. Und man bezahlt und bezahlt mit seinem Leben. Und das, was man dann so teuer bezahlt, einem genommen wird. Der Verlust erworbenen Ansehens ist ein schmerzlicher Prozess. Wenn ein Mensch die Hoffnung nicht erfüllt, die andere in ihn setzen. Wir haben doch die Jünger nach dem Tod Jesu gesagt, wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Was haben Kinder nicht schon alles erhofft in ihrem Leben und Eltern von ihren Kindern erhofft und Männer von ihren Frauen erhofft und Frauen von ihren Männern erhofft? Wir aber hofften, und das ist das Ende. Dieser Verlust kommt ja dem Zerbruch des Wunsch- und Idealbildes gleich. Jetzt will ich Ihnen meinen Schlussgedanken sagen. Gott hat in dieser Welt nur die Trümmer unserer Hoffnungen, um andeutungsweise das Modell der neuen Welt zu bauen. Gott hat in dieser Welt nur die Trümmer unserer Hoffnungen, um damit vor unseren Augen andeutungsweise das Modell einer neuen Welt zu bauen. Ein Auferstehungsbild aus zerbrochenem Ansehen, neu gebaut durch Gnade. Durch Gnade ein neues Ansehen. Eine neue Würde. Gnade heißt, dass ein Mensch nichts mehr aufzuweisen hat. Ob diese neue Würde des Menschen in deinem Leben, in meinem Leben, stark genug sein wird, um den Kurs der Weltgeschichte zu ändern, weiß ich nicht. Ich kenne die letzten Gedanken Gottes nicht. Aber die neue Würde sollte stark genug sein, um dich und mich hineinzunehmen in eine neue Gemeinschaft in Christus. Und die Herrlichkeit, die mir der Vater geschenkt hat, mit euch zu teilen. Und ihr die Herrlichkeit, die der Vater euch geschenkt hat, mit mir zu teilen. Und ihr untereinander. Dafür soll das reichen. Und das zu tun unter einer Verheißung. Die Verheißung, dass die Welt daran erkennen wird. Wird sie erkennen? Hat sie in den vergangenen 2000 Jahren erkannt? Ich weiß es nicht. Hat Jesus gewusst, was er sagt, als er sagte, damit die Welt erkennt, als er seine 12 Jünger anschaute? Hat die Welt erkannt oder hat sie es nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich traue dieser Verheißung. Ob es geschieht oder nicht geschieht, ob in dieser Welt oder in einer kommenden, die Erfahrung des neuen Ansehens, der Herrlichkeit und die miteinander zu teilen, das wäre Sinn für das Leben genug. Amen. Ist gut so, Herr, dass du so gebetet hast. sind mir schon manchmal Zweifel gekommen, ob die Welt dich erkannt hat, bis heute. Und warum nicht? Und ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, warum dein Kommen und die Herrlichkeit, die du geteilt hast, über so lange Zeit die Welt nicht grundlegend verändert hat und die neue Schöpfung nicht hereingebrochen ist. Dass wir bis heute mittendrin stehen, im Anfang des Neuen und im Alten, und das Alte so stark ist, dass wir manchmal glauben, das Neue ist nicht wirklich. Es kommt nie. Und nur dann, Herr, wenn das Ansehen zerbricht und nichts, aber auch nichts mehr hilft und hält, selbst all die verborgenen Schätze der eigenen Seele zergehen wie Schnee in der Sonne vor deinem Angesicht. Auch dann ahne ich, dass wie auch immer die Weltgeschichte geht, ich ohne deine Herrlichkeit nicht leben kann. Herr, dass du sie mit uns bereitwillig geteilt hast, mit deinem ganzen Leben, das ist genug. Genug für mich, genug für viele Menschen. Daran will ich bleiben, daran wollen wir hier miteinander bleiben. Ich bitte dich für all die Menschen, die hier in diesem Raum sitzen, eigener und fremder Sprache. Ich bitte dich für die im Gemeindesaal und für die jetzt bei den Kindern sind, für die Kinder selbst und für all die Menschen, die vielen, vielen in unserem Lebensraum. Ich bitte dich, dass deine Herrlichkeit ihren Glanz entfalte. Ein neues Eins werden, eine neue Gemeinschaft werde, ein neues Anschauen werde und wir die Schmerzen und das Leid nicht scheuen. Denn du bist auferstanden von den Toten und die Kraft deiner Auferstehung mag auch unser Leben durchdringen. Amen.